Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören. Also haben wir tatsächlich schon mehr Zuschauer als im letzten Jahr. Im letzten Jahr war die Fehler gemacht, um 10 Uhr anzufangen.
Ach so, vergessen haben wir ja, das.
Da hatten wir erst eine Person die ganze Zeit. Nee, das war nicht der Preis, war eine andere Veranstaltung. Also den ersten Mal haben wir den Preis vor 2014 in Frankfurt vergeben. Und sollten wir noch weitere Unterstützung bekommen für den nächsten Preis, das hat er gar nicht zugehört, dann würden wir das hat das DFB-Museum angefragt, ob wir die Preisverleihung dann nicht beim Dortmund DFB-Museum machen.
Ja, ja, ist auch schön.
Sind zumindest die Verlage da.
Das ist schön.
Arena Verlag?
Ja.
Arena Verlag? Und Arena ist die Medie, die Frau, die mit der Antonia
ja
spricht.
Ah, ja.
Und dann ist
das sowieso.
Ja,
einen schönen guten Tag. Lukas Podolski hat diese Woche sein Abschiedsspiel mit einem 1:0 beendet. Marco Reus trainiert nach seiner Verletzung wieder. Und Bastian Schweinsteiger wechselt in die USA. Im Fußball gibt es viel zu berichten, aber es gibt auch viel zu erzählen. Man kann mit Fußball Sachbücher füllen, über Fußball kann man Comics zeichnen, man kann über Fußball Romane schreiben. Und über all das wollen wir heute sprechen. Damit herzlich willkommen zur Podiumsdiskussion zum Thema Leseförderung mit Fußballbüchern. Mein Name ist Katrin Breher. Ich bin Redakteurin beim Kindermagazin Zeit Leo, in dem wir auch in jeder Ausgabe über Fußball schreiben. In der nächsten Ausgabe unseres Heftes zum Beispiel haben wir ein Interview mit dem Spieler Yusuf Paulsen von RB Leipzig. Auch wir fragen uns immer wieder, wie kann man eigentlich Kinder zum Lesen bringen? Wie bringt man auch vor allem Jungs dazu, ein Buch in die Hand zu nehmen? Sind Fußballthemen dafür eigentlich geeigneter als andere? Und was lernt man beim Fußball eigentlich noch, außer Schusstechniken und Abseitsregeln? All das sind Fragen, die wir heute besprechen wollen, mit Gästen, die sich mit beidem gut auskennen, mit Lesen und mit Fußball. Und wir wollen natürlich einen Preis verleihen, den Lesekicker für das beste Kinderfußballbuch 2017. Zwei Mitglieder der Jury sitzen hier auch mit auf unserem Podium. Welches Buch die Jury auszeichnet, erfahren Sie direkt im Anschluss an unsere Diskussion. Auf die Shortlist haben es diese fünf Bücher geschafft. Das sind einmal Pekkas geheime Aufzeichnungen, Die Wunderelf von Timo Pavela, erschienen bei Hansa, Die drei Fragezeichen Kids Bundesliga-Alarm von Boris Pfeiffer, erschienen bei Kosmos, Der beste Kicker des Universums von Uli Potowski, erschienen bei Arena, Was ist was Fußball von Jonas Kocinowski, erschienen bei Teslov, und Charlie Merrick, Lieber peinlich als gar kein Tor von Dave Cousins, erschienen im DTV. Mein erster Gast hat all diese Bücher gelesen. Er ist nämlich Mitglied der Jury des Lesekicker. Und soweit ich weiß, hat er zu Hause mit seinen Söhnen und seiner Frau viel darüber diskutiert, was ein gutes Buch ausmacht. Außerdem ist er Leiter der Unternehmenskommunikation des Paketdienstleisters Hermes. Herzlich willkommen, Martin Frommhold.
Dankeschön.
Herr Frommhold, eine erste Frage. Warum unterstützt Hermes den Lesekicker?
Na, wir arbeiten jetzt ja seit 4 Jahren mit der Deutschen Fußballliga zusammen. Und im Zuge dieser Zusammenarbeit hat sich unser Sportchef, der Henning Binzus, der da hinten sitzt, ein paar sehr, sehr schöne Sachen einfallen lassen, war eben auch offen für solche Kooperationen wie eben mit Ditcam. Und entsprechend unterstützen wir sehr gerne eben auch den Lesekicker.
Vielen Dank. Dann freue ich mich auf meinen nächsten Gast. Sie ist die pädagogische Leiterin des Nachwuchsleistungszentrums von RB Leipzig, also hier ganz aus der Nachbarschaft. Dort gehen junge Fußballtalente zur Schule und natürlich auch zum Fußballtraining. Sie wohnt selbst vor Ort im Trainingszentrum und bekommt deswegen mit, wann junge Spieler auch mal ein Buch in die Hand nehmen oder ob überhaupt. Herzlich willkommen, Sabine Schiefer.
Schönen guten Tag.
Frau Schiefer, sehen Sie denn auf dem Gelände des Fußballinternats manchmal überhaupt Bücher oder sind da eigentlich nur Bälle zu sehen?
Da ich mich um die inhaltliche Befüllung des Internats und des pädagogischen Bereiches kümmere, bin ich auch dafür verantwortlich, dass da auch Bücher stehen. Und das ist ein ganz großer Antrieb, den ich habe, die Jungs den Büchern immer wieder näher zu bringen. Das heißt, wir haben da eine kleine Internatsbibliothek, die natürlich auch mit Fußballbüchern gefüllt ist. Und ich sehe immer wieder und zunehmend mehr Jungs, die auch die Bücher in der Hand haben und tatsächlich auch lesen.
Vielen Dank. Unser nächster Gast ist Geschäftsführer des Verlags Die Werkstatt, einer der führenden Fußballbuchverlage Deutschlands. Er ist netterweise eingesprungen für Nia Künzer und Michael Horeni, die heute leider aus gesundheitlichen Gründen ausgefallen sind, was wir sehr schade finden. Aber umso mehr freuen wir uns, dass er uns nun von seinen Erfahrungen mit Fußballbüchern berichten kann. Herzlich willkommen, Bernd Weidmann. Herr Weidmann, zu welchen Fußballbüchern aus Ihrem Verlag greifen junge Leser eigentlich als erstes?
Als erstes würde ich mal sagen, zu den Büchern der Gewinnermannschaften, Bayern München, Real, Barcelona, jedenfalls wenn solche Bücher da sind, und halt zu ihren Helden, ich sag mal Ronaldo. Mhm.
Vielen Dank, Herr Weidmann. Dann begrüße ich sehr herzlich unseren nächsten Gast, die Direktorin der Litcam, die verschiedene Bildungsprojekte rund um Lesen und um Fußball organisiert. Sie selbst schreibt außerdem jeden Monat eine Fußballkolumne über Fußballbücher auf www.börsenblatt.net und sie wird nachher den Lesekicker-Preis mit überreichen. Herzlich willkommen, Karin Flötz. Frau Plötz, im Anschluss an die Diskussion überreichen wir den Lesekicker für das beste Kinderfußballbuch. Wozu dient dieser Preis?
Den Lesekicker haben wir vor 3 Jahren entwickelt, und zwar, weil wir gesehen haben, Fußball motiviert die Kinder zum Lesen, das haben wir, und auch zum Lernen, das haben wir in unserem Projekt Fußball trifft Kultur schon selber erlebt. Aber wir merken auch immer, wenn Jungen irgendwie mit Büchern, jetzt beispielsweise bei uns auf der Buchmesse, da rumlaufen, die greifen zuerst zum Buch, was Fußball betrifft, ob es Ronaldo ist oder sonst was. Und wir haben gesagt, jetzt gucken wir mal, was es an Kinderbüchern gibt, die das Thema Fußball haben, und suchen da das Beste raus und schauen, ob man da auch vielleicht nochmal ein bisschen mehr erreichen kann, dass die Bücher vielleicht nochmal vielfältiger werden und es noch mehr Fußballbücher auch gibt, die, sagen wir mal, auch einen guten Gehalt haben, guten Inhalt haben.
Sie haben gerade schon das Projekt Fußball trifft Kultur angesprochen. Dabei werden auch Lesen und Fußball auf besondere Weise zusammengebracht. Können Sie einmal erklären, was dabei genau geschieht?
Ja, wir haben das 2007 gegründet, also werden jetzt 10 Jahre alt. Das ist ein Projekt, wo wir Kinder aus, sagen wir, nennen das immer bildungsferne, ist ein blöder Ausdruck, aber so mehr oder weniger bildungsfernen Haushalten, Kinder mit Migrationshintergrund oder Flüchtlingskinder, dann in Gruppen von jeweils 24 Kindern, also 2x12, eine Mannschaft mit einem Zusatzspieler nehmen, und die erhalten 2x die Woche Fußballtraining, danach Ergänzungsunterricht, meist Deutschunterricht oder auch Mathe, und dann einmal im Monat kulturelle Events, die sie mitmachen. Das sind Poetry-Workshops, sind mal Lesungen, ist aber auch ein Stadionbesuch oder mal mit einem Fußballer über Ernährung sprechen, also bunt gemischt. Am Ende des Jahres gibt es immer ein Fußballturnier, und mittlerweile haben wir 21 Projekte in 13 Städten und mit 500 Kindern.
Dabei werden unter anderem auch diese Bücher auf der Shortlist gelesen. Ja. Herr Frommholz, Sie sind ja Jurymitglied beim Lesekicker, haben auch all diese Bücher gelesen. Worauf legen Sie Wert bei einem Buch? Was ist Ihnen wichtig?
Ja, das ist schon ganz interessant. Man kann diese Bücher, die unterscheiden sich alle ja auch ein Stück weit. Also was ist was, kommt eher mit dem Erklärungsansatz, macht ein Thema lang und breit verständlich, das sehr anschaulich mit vielen Bildern. Und dann haben wir eben auch Romane, Erzählungen dabei gehabt, wie Pecker oder auch Charlie Merrick, die mir persönlich auch unheimlich gut gefallen haben, weil sie auch manchmal den Anti-Helden einfach stellen. Also es gewinnt dann eben auch mal der, der vielleicht eher 2 linke Füße hat, weil er Mannschaftsgeist entwickelt, weil er eine gewisse Spielintelligenz oder auch Sozialintelligenz hat. Und das finde ich einfach sehr, sehr schön. Das wird bei diesen Büchern, kommt das gut raus. Es geht nicht immer nur um Fußball, sondern zeigt eben, dass Fußball ein bisschen mehr ist. Es gibt so einen richtigen Kosmos und da kann viel passieren.
Frau Plötz, auch Sie sitzen in der Jury. Was sind die Kriterien, die Sie an die Bücher angelegt haben?
Also wir haben gesagt, wir haben die 3 Kriterien, Illustration, Inhalt und Sprache. Und da ist es für uns wichtig, dass die Kinder ernst genommen werden, dass die Kinder Spaß dran haben zu lesen, dass die Illustrationen und die Fotos sehr gut sind und auch dazu führen, dass die Kinder mehr noch lesen und eben der Inhalt auch passend ist.
Frau Schiefer, mit welcher Art von Fußballbuch könnte man denn Ihre Nachwuchskicker zum Lesen begeistern?
Ja, es ist schon angesprochen worden. Es sind natürlich die Biografien der großen Fußballer, die besonders den älteren Spielern ab dem Altersbereich U16 in unserem Leistungsbereich sehr nahe gehen, beziehungsweise die Jungs schon auch bei sich in den Zimmern stehen haben. In den jüngeren Mannschaften sind es schon auch die kleinen Fußballgeschichten, die den Anti-Helden, den Helden, der gerade schon angesprochen wurde, im Mittelpunkt haben, die Figuren, mit denen man sich schon im Kinderbereich dann eher identifizieren kann. Also ich denke schon, dass je nach Altersstufe die Breite der Bücher auch bei den wirklichen Fußballern, bei den wirklichen kleinen Fußballern gut ankommt.
Mhm. Herr Weidmann, in mehreren Büchern auf der Shortlist gibt es Comic-Elemente, es gibt sehr viele Bücher, sehr viele Bilder in den Büchern, haben wir gehört, viele Fotos, Illustrationen. Braucht man solche Auflockerungen, um Kinder überhaupt zum Lesen zu bekommen, nicht nur reinen Text?
Also das hängt einfach vom Buchtyp ab, den jetzt der Verlag oder ein Autor machen will, und die Art der Aufbereitung, wie man ein bestimmtes Thema machen will. Was ich immer wieder erstaunlich finde, ist, wir haben ja direkten Kontakt jetzt zum potenziellen Leser und Jugendlichen eigentlich nur zum Beispiel hier auf der Messe in Leipzig, in Frankfurt ein bisschen weniger, weil das nicht so eine starke Publikumsmesse ist, aber natürlich auch da. Und es ist wirklich toll zu beobachten, wie Jungs und Jugendliche, sagen wir mal, zwischen 8 und 12 und 14, dann quasi den Stand belagern, also vor allem an den Tagen, wo hier die Schulklassen durchkommen und dann, sagen wir mal, hängen bleiben und oh, da, guck mal, und dann anfangen zu blättern. Und es ist wirklich erstaunlich manchmal, dass da dann auch wirklich an den Textbüchern hängen geblieben wird. Also nicht an den nur Textbüchern, das geht ja quasi nicht, weil da müsste man ja richtig lesen. Aber jetzt bei den Büchern, die, sagen wir mal, eher großformatig sind, Bild, Text, Statistiken und so weiter, 600 Seiten stark, da wird dann, also, da gucken die sich richtig fest. Während bei diesen, sagen wir mal, sehr leicht layouteten Kurzbüchern mit viel Bildanteil, da wird natürlich ein Bedürfnis angesprochen, was auch von vielen anderen Medien vorher schon im Grunde genommen oft befriedigt worden ist, vom Fernsehen, von Zeitschriften, Online, Homepages und so weiter.
Woran bleiben Sie denn hängen, wenn ein Autor Ihnen ein Manuskript einreicht für ein Fußballbuch? Worauf achtet Ihr Verlag dann?
Wir sind irgendwie so ein bisschen darauf angewiesen, auf die mögliche Verkaufbarkeit auch zu achten, weil sonst würde es uns nicht mehr geben. Und da, wo das nicht gewährleistet ist, braucht man manchmal Unterstützung, weil das Buch als solches ist ein sehr enger Kanal, wenn es einem darum geht, sagen wir mal, bestimmte Ansätze auch im pädagogischen Bereich nach außen zu tragen, ist dieser enge Kanal Buch mit einem bestimmten Preis und über den Buchhandel, denke ich mir, oft gar nicht der richtige Kanal oder der beste. Viele große Vereine haben ja entweder eine pädagogische Abteilung oder haben Kids Clubs und arbeiten da auch mit teilweise vor Ort mit Leseförderung, mit den Büchereien, mit Sparkassen, Volksbanken und so weiter, teilweise Krankenkassen zusammen und versuchen dann sozusagen innerhalb ihrer eigenen Publikationen dann Themen nach außen zu tragen. Das gilt aber, soweit ich weiß, wirklich nur für die ganz großen Profivereine. In dem Moment, wo man in den Ligen weiter runtergeht und im Amateurfußball, existiert das praktisch überhaupt nicht. Weil da gibt es keinen Rahmen für. Wo sollte der sein?
Uns geht es ja um Kinder als Leser, eine sehr besondere Lesergruppe. Frau Schiefer, wie sieht eigentlich der Alltag im Sportinternat aus? Und haben die Jungs überhaupt Zeit zum Lesen zwischen den ganzen Trainingseinheiten?
Ja, der Alltag im Sportinternat ist sehr durchgetaktet, beginnt im Normalfall 6 Uhr am Morgen mit dem Frühstück. An einem regulären Tag beginnt um 7 Uhr die Schule, dann gehen die Jungs in die relativ nahegelegenen Schulen, das Sportgymnasium, die Sportoberschule in Leipzig. Circa um 15.30 Uhr sind die Jungs dann wieder in der Akademie, haben dann ja, eine halbe bis eine Stunde Zeit, um ein bisschen zu regenerieren, vielleicht auch mal ein Buch in die Hand zu nehmen.
Vielleicht.
Und um 16.30 Uhr ist dann meistens Training bis 18 Uhr. Und am Abend ist dann Zeit für Schulaufgaben, Nachhilfen und einfach ein bisschen entspannen. Ansonsten gibt es zweimal in der Woche ein Vormittagstraining. Das heißt also vor der Schule, die um 11 Uhr dann beginnt, wird noch eine zweistündige Trainingseinheit vorgeschoben, die dann natürlich auch entsprechend beanspruchend ist.
Also viel Zeit zum Lesen bleibt nicht, man muss sich sie nehmen, so verstehe ich Sie. Herr Frommholt, Sie haben 2 Söhne, was sehen Sie bei denen, wann lesen die und wie lesen die?
Also der eine Sohn ist eine Tochter.
Eine Tochter, Entschuldigung.
Und das ist auch die ältere und auch wirklich die wesentlich bessere Fußballspielerin. Das muss sie von meinem Schwiegervater haben, der war mal in grauen Vorzeit in den 70er Jahren mal Zweitligaspieler beim OSV Hannover. Nochmal zur Frage, warum Kinder lesen?
Wann lesen die? Was sehen Sie bei Ihren Kindern?
Also was ich da so sehe, wie sie lesen. Meine Tochter liest viel, einfach weil sie wirklich auch eine Leseratte ist. Und mein Sohn, der ist noch ein bisschen fauler, fängt jetzt gerade auch erst an zu lesen. Es ist die erste Klasse und der legt eben auch noch sehr viel Wert darauf, dass Papa ihm abends beim Einschlafen dann eben was vorliest. Das ist aber auch eine tolle Erfahrung. Das ist wirklich so, man nennt das ja so neudeutsch Quality Time. Aber für mich ist das wunderbar, dann nach Hause zu kommen, dann kuschelt man noch ein bisschen mit dem, liest ihm was vor, das ist einfach schön. Und ich hoffe auch, dass ich so die Begeisterung fürs Lesen da wecken kann. Bei Pauline, bei meiner Tochter ist mir das auf jeden Fall, oder ist uns das gelungen. Meine Frau ist da auch nicht ganz unschuldig dran. Und ich glaube, bei meinem Sohn sind jetzt auch erste Anlagen gelegt.
Herr Weidmann, die Bücher, um die es heute geht, richten sich an Kinder zwischen 8 und 12 Jahren. Sind Kinder in diesem Alter eigentlich aus Verlagssicht eine dankbare Zielgruppe?
Schwer zu sagen. Meine Kompetenz ist da begrenzt. Aber ich bin schon sehr lange in diesem Bereich tätig und wir haben viele, viele hundert Fußballbücher gemacht, verschiedenster Art. Und ich meine, dass ich bestimmte Tendenzen gesehen habe. Eine, dass halt gerade die Jungs in dem Alter zwischen 8 und 12, das geht auch noch weiter bis 14, 16, auf das Medium Buch nicht sonderlich gut ansprechbar sind. Die Mädchen sehr viel leichter und die Jungs tendieren dann natürlich viel mehr zu den Online-Medien und zu anderen Dingen. Und ich kann mich noch sehr genau erinnern, dass mir vor vielen Jahren mal eine Buchhändlerin die Geschichte erzählt hat, Fußballbücher, auch gerade Jugendbücher und Kinderbücher werden ja in der Regel nicht von der Zielgruppe selber gekauft, sondern werden geschenkt von den Eltern, von der Oma, wie auch immer. Und da hat mir eine Buchhändlerin erzählt, dass eine Mutter oder Oma ganz entsetzt in die Buchhandlung gekommen ist und das Buch zurückgebracht hat, also so ein Jugendbuch, was sie ihrem Enkel oder Sohn zur Konfirmation geschickt hat und der sich also wirklich geweigert hat und gesagt hat, irgendwie so ein alles Medium will ich nicht haben, ich will das Geschenk nicht. Das ist natürlich eine krasse Geschichte, aber ich glaube, dass da ein bisschen was dran ist. Das ist aber wahrscheinlich nur in einer bestimmten Phase und ich glaube auch, dass diese Phase im Grunde genommen vorbei ist. Also die ganze Digitalisierung, die vor 10 Jahren ganz massiv eingesetzt hat, die hat jetzt eine sehr hohe Durchdringung und an vielen Stellen kommt das Buch auch wieder zurück, wo es vorher sehr stark verdrängt war. Und was wir auch feststellen ist, dass viele Jugendliche oder glauben feststellen zu können, dass viele Jugendliche, die früher für das Buch nicht so ansprechbar waren, dann, wenn sie erwachsen werden, quasi zurückkommen. Das ist ein bisschen kompliziert, das Ganze, glaube ich.
Frau Plötz, Ihr Ziel ist es aber trotzdem, solche Jugendliche und Kinder anzusprechen mit Leseprojekten. Warum ist Ihnen das so wichtig?
Weil ich glaube, dass durchs Lesen doch die Fantasie ziemlich angeregt wird und dass man, also ist ja auch erwiesen, dass die Kinder auch einen größeren Wortschatz bekommen, dass sie sich einfach dann besser später artikulieren können, dass sie eigentlich große Vorteile haben, wenn sie öfter lesen und wenn sie auch verschiedene Themen lesen und den Einstieg dazu zu finden mit Themen, das Interesse weckt, ne? Die finde ich ganz gut. Da möchte ich auch mal direkt auf ein lebendes Beispiel kommen. Ich finde das sehr toll, dass José Manuel ist hier ganz alleine gekommen und hört sich das hier an. Und deshalb möchte ich direkt dich mal mit einbeziehen und fragen, was ist dein Grund, weshalb du gerne lesen würdest oder was du gerne liest?
Erzähl mal, was du gerne liest.
Ich lese gerne Mangas und Magazine von Fußball und Romane. Ja.
Super, vielen Dank.
Und wie bist du zum Lesen gekommen? Was von alleine oder deine Eltern?
Von meiner Schwester.
Von deiner Schwester. Super.
Ja.
Gut. Super. Und wenn du die Bilder da siehst, alleine von den Titeln, würdest du schon sagen, was dir am besten gefallen würde? Ja? Welches?
Also ich habe zwei Bücher, die ich am besten mir gefällt, und zwar die 3 Fragezeichen, Bundesliga-Alarm und was ist was, Fußball.
Okay, gut, vielen Dank.
Ja, Dankeschön.
Jetzt haben wir mal ein Live-Beispiel und ich finde das ganz toll, dass du ganz alleine hergekommen bist und dir das jetzt anhörst.
Finde ich auch, Frau Plötz, Sie haben gesagt, allgemein für Kinder ist es wichtig, Leseförderung zu betreiben. Gibt es Zielgruppen, innerhalb dieser Gruppe, für die es ganz besonders wichtig ist?
Ja, wir haben natürlich gerade bei unserem Projekt Fußball trifft Kultur sind diese Zielgruppen. Das sind die Zielgruppen, die eben nicht die Eltern haben, die sich darum kümmern, dass sie lesen, die denen nicht vorgelesen wird, die im Grunde wenig Interesse haben, auch gar keinen Zugriff zu Büchern. Und denen dann die Bücher zu vermitteln, ihnen das Interesse am Lesen zu vermitteln, ist ganz wichtig. Und das schafft man natürlich mit Themen, die auch im sonstigen Leben sehr interessieren und die nicht langweilig sind.
Herr Frommholt, stellen wir uns mal vor, es gäbe nicht solche Förderungsprojekte und große Teile einer Generation würden gar nicht mehr freiwillig zu Büchern greifen. Welche negativen Folgen könnte das haben für diese Kinder?
Na, ich glaube, Lesen bildet und Lesen schult. Und Lesen schafft es, Dinge zu verstehen, zu durchdringen, sich auch ein Stück weit für die Gesellschaft zu interessieren. Wir machen bei Hermes auch noch ein anderes Leseprojekt. Das heißt, wir stellen Schulen zum Beispiel das Geld dafür zur Verfügung, dass sie Zeitungen anschaffen können, also dass sie tagesaktuell mit einer Zeitung versehen werden. Das kommt auch sehr gut an. Und das liegt auch ein Stück weit daran, dass wir einfach der Meinung sind, wenn sich Kinder eine Meinung bilden sollen, wenn sie wissen sollen, wie eine Gesellschaft tickt, dann müssen sie diese Gesellschaft auch ein Stück weit verstehen. Sie müssen sich einbringen können. Und das kann man nur, wenn man liest, wenn man Sachverhalte versteht, wenn man weiß, wie Politik tickt oder auch einfach nur, was im Stadtteil an der Schule los ist. Und ich finde, da ist halt dann das Lesen eines Buches die logische Fortsetzung.
Was sich natürlich auch immer weiter verbreitet, sind Handys, Smartphones, Tablets, hoffentlich auch E-Book-Reader. Stehlen diese neuen Medien eigentlich den Büchern die Lesezeit, Frau Plötz?
Also ich würde sagen, nein. Es ist gerade umgekehrt, dass beispielsweise gerade bei Jungs so ist, dass sobald die die Möglichkeit haben, auf ein Tablet zu lesen, sie mehr lesen, sie dann natürlich mehr Interesse haben zu lesen, dass durch die Smartphones und solche Formate wie WhatsApp und so auch tatsächlich ja mehr geschrieben wird. Das ist natürlich auch eine Sache, geschrieben und gelesen. Und was wir ja auch schon bemerken, was der Herr Weidmann auch schon sagte, ist, dass auch der Trend zurück zum Buch ist. Wenn einmal der Einstieg geschafft ist, durch ein Tablet oder durch Screen zu lesen, dass man dann auch anfängt, ach, ich möchte es auch mal haptisch haben, ich möchte es aber auch mal ein Buch in der Hand haben. Also ich denke, es ist, die ganzen digitalen Medien schaffen einen guten Einstieg, sind ein gutes, sagen wir mal, Mittel, aber das Buch bleibt doch bestehen.
Kinder lesen ja generell gerne Abenteuergeschichten oder auch Detektivgeschichten, Geschichten über Freundschaft. Einige davon sind auch durchaus vorhanden in den Büchern auf der Shortlist. Welchen Vorteil hat Fußball denn als Thema eines Buchs, Frau Plötz?
Also ich glaube, Fußball ist so mannigfaltig, da kann man ja alle möglichen Geschichten drum entwickeln. Geschichten, die bestimmte Ziele haben oder einfach nur mit Sachbuch ist es natürlich sehr gut gelungen, weil jedes Kind, also fast jedes Kind interessiert sich für Fußball und man kann dann auch daran viel erkennen und viel lernen und eben diese Geschichten, die aus dem Leben gegriffen sind, wie ein Spiel. Man kann gewinnen, man kann verlieren. Ich glaube, das ist das Faszinierende daran, weil im Grunde da schon eine Art Gleichberechtigung dabei sein kann.
Herr Frommholt, wie sehen Sie das? Fußball als Buchthema?
Naja, wenn man sich einfach nur mal den Sport so an sich anguckt, das Fußballspiel ist jetzt vielleicht ein etwas sehr, sehr großes Wort dafür, aber es ist schon auch so ein Stück weit Lebensschule. Also egal, wo man spielt, ob nun einfach nur auf der Straße oder eben in einem Verein, man muss lernen, mit Enttäuschung umzugehen, auch mit Erfolg, mit Teamgeist. Man muss verstehen lernen, wie unterschiedliche Charaktere auf dem Platz ticken und wie man die am besten nimmt. Also ich finde, da kann man schon ziemlich viel mitnehmen. Ich finde das immer sehr interessant, wenn ich so am Sonntags meine Tochter dann begleite und dann eben so feststelle, wie ticken die, diese ganzen Kinder, und wie gehen die auch mit den unterschiedlichen Erfahrungen, die sie auf dem Platz machen, um. Da einfach nur zuzugucken und das dann später vielleicht auch mal in ein Buch zu überführen. Davon haben wir hier auch ein paar Beispiele. Ist eine schöne Geschichte, die meine ich halt auch immer sehr gut aufgeht. Fußball ist einfach ein ganz, ganz starkes Bindeglied und Frau Plötz hat es richtig gesagt, kann Kinder eben auch dazu führen, nicht nur den Sport zu sehen, sondern auch das Ganze drumherum.
Frau Schiefer, was lernen denn die Jungen bei Ihnen im Internat, was über Fußballtechniken hinausgeht?
Ja, die Themen sind eigentlich auch schon mit angesprochen worden. Es ist die Erziehung, die wir zugrunde legen, beziehungsweise wir haben das Ziel, die Jungs ganzheitlich zu erziehen. Ganzheitlich heißt, man muss auch mit Niederlagen umgehen können, man muss aber vor allem auch in Erfolgssituationen die Demut bewahren, trotzdem diszipliniert weiterarbeiten an den Zielen, die man hat, und zwar auf ganzer Linie, persönlich wie sportlich. Man muss komplexe Strukturen verstehen, wenn es darum geht, die Spielidee zu verstehen, sich selber als Star auch mal in die Mannschaft zu integrieren, beziehungsweise auch in den Dienst der Mannschaft zu stellen. Insofern denke ich schon, dass Fußball an sich alle Bereiche, die man im Leben später gut gebrauchen kann, auch bedient, beziehungsweise auch ausbilden kann.
Herr Weidmann, zur WM damals in Deutschland gab es eine wahre Flut von Fußballbüchern. Scheinbar jeder Verlag hat versucht, dann auch noch mal ein Fußballbuch rauszubringen. Welche Erfahrungen haben Sie mit solchen Trendwellen gemacht?
Naja, sagen wir mal positive und negative. Auf der einen Seite hat bei der WM, die in Deutschland stattgefunden hat, 2006, das war ja irgendwie ein Mega-Ereignis für alle, zumal das ja auch einfach in einer super Stimmung da war. Und die zweite große Welle war dann ja mit dem WM-Gewinn vor 2 Jahren in Brasilien mit dem Weltmeistertitel. Da gab es auch also eine Riesenwelle von Büchern, von Verlagen, auch von Themenansätzen, die es sonst in dem Sinne kaum, ja, im Normalfall halt nicht gegeben hätte. Und auf dem Markt führt das sozusagen einmal dazu, dass zu so einer Zeit einfach mehr, wirklich mehr Fußballbücher gekauft werden als sonst. Führt aber gleichzeitig in den Folgewirkungen wiederum zu Verwerfungen. Also es gibt eine richtige Überfrachtung des Marktes. Das war 2006 war das fast ein Zusammenbruch des Marktes. So wurde da zugeschüttet. Und da ist auch ganz viel dann, obwohl doppelt so viel verkauft worden ist, sage ich jetzt mal als These, ist 4-mal so viel produziert worden und entsprechend danach ganz viel auch quasi über gewesen, auch mit einer gewissen Marktermüdung, dass in den Jahren danach im Grunde genommen weniger Fußballbücher gekauft worden sind als im Normaljahr. Das sind halt so, und das trifft natürlich die Verlage, die, sagen wir mal, hauptsächlich mit diesem Thema zu tun haben, wie wir, die werden natürlich von diesen Schwankungen dann sehr stark betroffen, im Positiven wie im Negativen.
Ich habe auf der Website Ihres Verlages das schöne Wort Balletristik gelesen. Also nicht Belletristik, sondern Balletristik. Können Sie einmal kurz definieren, was das bedeutet?
Naja, da haben wir mal versucht, so einen kleinen literarischen Ansatz in unser ansonsten doch sehr sachlich geprägtes Programm zu bringen. Und da haben wir vier Titel gemacht, unter anderem mal so als Beispiel nur zur zweiten Weltmeisterschaft, die stattgefunden hat 1934 in Italien. Da ist die Weltmeisterschaft verschoben worden und dazu ist ein italienischer Schiedsrichter bestochen worden und so weiter. Und dazu hat es sozusagen so einen Krimi-Roman gegeben. Und dann hat von Frau Plötz vermittelt sozusagen. Und da haben wir noch drei andere belletristisch angehauchte Titel gemacht. Das hat sich aber im Markt einfach nicht durchgesetzt. Möglicherweise auch, weil wir nicht der richtige Verlag dafür sind. Das ist, wenn jetzt ein guter Belletristik-Titel wie Fever Pitch zum Beispiel, der hat oft dann gute Romane als Hintergrundfolie, den Fußball. Das könnte aber auch Bergsteigen sein oder irgendwas anderes. Der Roman ist einfach gut, die Geschichte ist gut. Und das sind dann Bücher, die sind besser bei guten belletristischen Verlagen aufgehoben und nicht so sehr bei uns. Insofern war das für uns eine Erfahrung, die wir jetzt mitgenommen haben. Und jetzt sind wir ein bisschen vorsichtig.
Herr Frommholz, Sie haben ja als Mitglied der Jury auch solche balletristischen Werke gelesen, Romane, Kinderbücher, aber auch Sachbücher, wo es eben um Fakten geht und keine ausgedachten Geschichten. Wo sehen Sie jeweils die Stärken und die Schwächen von Sachbüchern oder auch balletristischen Büchern im Fußballbereich für Kinder?
Na, ich glaube, also die Sachbücher, die jetzt Herr Weidmann beschrieben hat, haben wir jetzt, glaube ich, hier so nicht bewertet, denn wir haben ja Kinderbücher bewertet. Und da ist es dann eben, was ist was, mit was ist was bin ich groß geworden, was ist was hat mir ganz, ganz viele Themen erschlossen, von den Römern über die Germanen bis was weiß ich nicht wohin. Und das findet sich jetzt natürlich auch in den Kinderzimmern wieder. Was ist für mich immer ein schönes Beispiel dafür, dass ein Thema sehr bis in die Tiefe entschlüsselt wird, mit Fotos aufbereitet wird, dass man eben auch nochmal die netten Details hinter der großen Geschichte mit erläutert. Also ein Thema wird dadurch einfach sehr, sehr gut zugänglich, und ich fand gerade die Reaktion hier von dir vorne super gut, weil du nämlich auch gleich gesagt hast, naja, das Buch, das zieht sich an, das findest du klasse. Bei Was ist was arbeitet man eben auch sehr gekonnt mit Bildern. Und vorne drauf, ja, Thomas Müller ist einfach auch eine starke Figur, die man sich gerne anguckt, mit der man sich gerne identifiziert. Bei der Belletristik ist es so, dass ich es einfach schön finde. Ich habe vorhin schon mal diesen Helden, Anti-Helden so ein bisschen bemüht. Ich finde es einfach toll, was da entstanden ist, gerade auch bei diesen modernen, neuen Kinderbüchern. Ich bin halt noch so eher das Kind der 70er, da war das noch ein sehr, sehr klassisches Kinderbuch, weit weniger bebildert, als es heute ist. Heute beispielsweise bei Pekka haben wir auch mal Stilbrüche, dass zum Beispiel auch mal eine wörtliche Rede einfach eingesetzt wird, praktisch in einem, ja, wie in einem Theaterstück, dass halt die Figuren dahingestellt werden. Ich finde das sehr, sehr abwechslungsreich, sehr schön. Zeigt verschiedene Literaturformen. Und was einfach schön ist, ja, dass deutlich wird, wie Menschen miteinander umgehen. Es gibt einen Helden, mit dem man sich identifizieren kann, den man vielleicht aber auch ganz doof finden kann. Und man findet sein Umfeld besser. Und ich glaube, gerade dieses Identifikationspotenzial mit einer solchen romanhaften Figur, das kann Kindern Spaß machen, da kann man sich wiederfinden oder vielleicht auch nicht.
Frau Plötz, was erleben Sie in Ihren Projekten mit Sachbüchern und aber auch mit Romanen?
Es ist sehr unterschiedlich. Also was mir auffällt, ist gerade bei diesen Sachbüchern, dass die Kinder, wenn die ein Thema haben, und gerade Fußball ist ein Thema, was die interessiert, dass die sehr schnell bei der Sache sind, dass sie wissen, was sie suchen. Sie haben ein Bild, dann sehen sie den Text dazu, den lesen die, dann haben sie Interesse, ach, das andere Thema interessiert mich auch. Also sie werden von einem Thema zum anderen gezogen und mit sehr viel Interesse und kleinen Texten, das für diese Kinder, die sind für die ja auch sehr übersichtlich. Bei den anderen Romanen ist es immer, da habe ich das Gefühl, da muss man sie hinführen. Das heißt, wenn wir haben in Berlin mal eine Lesung gehabt, so von Maya war das, glaube ich, ein Buch. Dann haben die Kinder danach gesagt, will ich auch lesen. Also wenn es ihnen in der Lesung gefallen hat. Aber sie würden nicht auf die Idee kommen, es von alleine lesen.
Wenn wir mal auf die Cover der Shortlist gucken, sehen wir da eigentlich fast nur Jungs und natürlich Thomas Müller. Frau Schiefer, ist Fußball bei RB Leipzig eigentlich auch so eine reine Jungssache? Oder was machen Sie auch mit Mädchen?
Nein, wir haben ja auch ein Nachwuchsleistungszentrum weiblich. Das heißt also, wir haben auch vier Nachwuchsleistungsmannschaften im weiblichen Bereich, beziehungsweise eine Frauenmannschaft, die jetzt hoffentlich in diesem Jahr aufsteigen. Im pädagogischen Bereich sind wir daran, die Eliteschule des Fußballs weiblich zu etablieren. Das heißt also, die mit Unterstützung des DFB die Förderung der Mädchen auch an den Schulen festzuschreiben mit einem Zertifikat, was uns dann überreicht wird, sodass die Mädchen natürlich bei uns auch ein großes Thema sind.
Frau Plötz, wie ist das bei Ihren Projekten? Sind dort hauptsächlich Jungs, die man ansprechen kann mit Fußballbüchern? Oder
also wir haben auch natürlich auch Mädchen dabei. Und es ist bei Mädchen wirklich sehr einfach. Die lesen doch lieber als Jungen. Und sie lesen auch gerne Fußballbücher. Also da ist kein Unterschied zu Jungen oder Mädels. Die Mädels lesen auch ganz gerne Jungenbücher. Währenddessen Jungen natürlich nicht gerne Mädchenbücher lesen.
Bevor wir gleich zur Preisverleihung kommen, möchte ich jeden Gast bitten, diesen Satz zu Ende zu führen. Wir können ja der Reihe nach von außen nach innen vorgehen. Und zwar, Fußball und Lesen passen gut zusammen, weil, Herr Frommholt?
Weil all das, was wir gerade gesagt haben, derart zutreffend ist, da gibt es nichts mehr hinzuzufügen, das passt einfach.
Frau Schiefer, Fußball und Lesen passen gut zusammen, weil?
Weil es Spaß macht, weil beides Spaß macht, weil beides Entspannung und Ausgleich bringt und meiner Meinung nach auch beides das Denken in komplexen Strukturen fördert.
Herr Weidmann?
Weil Fußball seit einigen Jahren in der Mitte der Gesellschaft voll angekommen ist.
Und Frau Plötz, Fußball und Lesen passen gut zusammen,
weil es neue Welten öffnet.
Meine Damen und Herren, liebe Zuschauer, ich glaube, die Diskussion hat gezeigt, Lesen und Fußball passen sehr, sehr gut zusammen, auf jeden Fall. Es kann dafür verschiedene Formen geben, Sachbücher, Balletristik, Comics, Lesegruppen, Förderungsprojekte, vieles mehr. Worauf es dabei ankommt, haben uns erklärt Sabine Schiefer, Martin Frommholt, Bernd Heidmann und Karin Plötz. Vielen Dank. Und jetzt sind wir natürlich gespannt, wer ihn bekommt, den Lesekicker 2017 für das beste Kinderfußballbuch. In die Shortlist haben es ja 5 ganz unterschiedliche Bücher geschafft. Jetzt muss ich Ihnen aber noch verraten, wer überhaupt in der Jury saß und diese Bücher gelesen und bewertet hat. Das ist zum einen Manuel Neuer, den muss ich hier bestimmt niemandem erklären. Dann ist es der Schauspieler Joachim Krull, die Fußballweltmeisterin Nia Künzer, Claudia Pecher von der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur, Stefan Erhardt, Gymnasiallehrer und Vertreter der Deutschen Akademie für Fußballkultur, Inge Kutter, meine Chefredakteurin bei Z.Leo, Karin Plötz, Direktorin der Litcam und Martin Frommhold, Leiter der Unternehmenskommunikation von Hermes. Die beiden haben Sie ja gerade kennengelernt. Und außerdem gab es eine weitere Jurystimme, die sich zusammensetzte aus jungen Teilnehmern aus einem Fußball-Trifft-Kultur-Projekt. Genau. Ja, all diese Jurymitglieder haben in den letzten Wochen sehr viel gelesen und diskutiert und Punkte vergeben. Sind wir gespannt, wer die meisten Punkte bekommen hat und damit natürlich auch diesen Preis bekommt. Deswegen bitte ich mal Karin Plötz und Martin Frommhold, sich schon mal dort zu diesem Schild zu begeben. Und außerdem bitte ich dazu Henning Binzus, Head of Sports Marketing bei Hermes, der nämlich die wunderbare Trophäe mitbringt. Die verraten uns jetzt, wer den Preis bekommt und warum. Und danach darf ich dem Preisträger noch ein paar Fragen stellen. Bitte, Frau Plötz.
Ja, wir möchten den Preis vergeben an das Buch Was ist was Fußball und den Autoren Jonas Bosinowski. Also das ist der Preisträger in diesem Jahr. Die Begründung von uns, von der Jury, ist so, dass da innerhalb der Jury zeigte sich, dass die Romanvorlieben doch sehr individuell sind. So gingen in diesem Bereich die Bewertungen ganz stark auseinander. Aber das Sachbuch Was ist was Fußball hat von allen einheitlich gute Bewertungen bekommen und ist somit klarer Gewinner des Preises von Punkten wie auch von den sachlichen Bewertungen. Er überzeugt durch die klare Sprache der Texte, die die Kinderleser ernst nimmt. Die Auswahl der Themen zum Fußball, also der Inhalt, ist gelungen, ebenso die Fotos und Illustrationen. Aus eigener Erfahrung mit den Kindern aus unserem Fußball trifft Kulturprojekten kann ich nur bestätigen, dass die Kinder, die nicht gerade Lesefans sind, beim Was ist was Fußballbuch immer zugreifen. Es ist ihre Welt. In kurzen Texten erfahren sie das, was sie interessiert und werden durch die passenden Fotos und Illustrationen zusätzlich noch zum Lesen animiert. Dem Autor sind die Texte gelungen. Sie sind zwar sachlich, finden aber genau den Ton, der den Kindern und Jugendlichen gefällt. Sie sind weder belehrend noch zu einfach geschrieben, einfach gut zu lesen. Von daher wird das Ziel unseres Preises Lesekicker, die Kinder zum Lesen zu motivieren, also Leseförderung, voll erfüllt. Ich möchte noch 2 Zitate dazu sagen. Es ist einmal von Nia Künzer, die sagte: Die kurzen Informationstexte und die vielen Bilder sind durchaus ansprechend, vor allem weil die Schüler auf Vorwissen zurückgreifen können, was sie beim Lesen motiviert. Und dann noch von Inge Kutter von Z.Leo: Die Informationsdichte ist enorm, die Information ist sehr gut aufbereitet in einer für Kinder verständlichen und trotzdem fordernden Sprache. Guter Einsatz von Infografik. Also herzlichen Glückwunsch und bitte komm hier voran. Und dann noch Herr Fromm.
Naja, ich habe dieser Lobeshymne jetzt auch gar nicht mehr so wahnsinnig viel hinzuzufügen. Was ist einfach klasse gewesen, hat sich toll gelesen. Gleichzeitig möchte ich aber auch nochmal den Mitbewerbern großen Respekt bezeugen. Es sind ganz, ganz viele tolle Romane da geschrieben worden, unheimlich schöne Geschichten, fantasiereich und dann auch noch toll bebildert. Also ich kann hier auch alle Nachwuchsautoren nur ermutigen und auffordern, bleibt an dem Thema Fußball dran, schreibt so tolle Geschichten, wie sie hier solche Vorbilder wie Charlie Merrick oder auch Pekka sind. Es macht mir auch als Erwachsenen noch großen Spaß, sowas zu lesen oder vorzulesen. Also macht es den großen Vorbildern nach.
Wenn alle Fotos gemacht wurden, dann erstmal vielen Dank an unsere Laudatoren, die sich wieder hinsetzen dürfen. Genau, Jonas bekommt es ein. Jonas, du bist Buchautor, Agenturgründer und jetzt auch Preisträger des Lesekicker 2017. Herzlichen Glückwunsch natürlich erstmal.
Vielen herzlichen Dank.
Wir beide kennen uns von einem Fußballartikel, den du für Z.Leo geschrieben hast. Deshalb duzen wir uns auch. Was mich an deinem Buch jetzt ganz speziell interessiert, ist, bei Was ist was lernen Kinder ja ungefähr alle Facetten eines Themas. Es geht um alles rund um Fußball. Bei dir zum Beispiel erfährt man, wer alles bei einem Verein arbeitet, wie ein Stadion aufgebaut ist oder auch, wer es geschafft hat, in einem Spiel die allermeisten gelben Karten einzusammeln. Wie schwer ist es eigentlich zu entscheiden, was du reinnimmst in so ein Buch und was du aber rauslassen musst an Informationen?
Ja, das ist schon einigermaßen schwer, weil das ja einfach auch ein Thema ist, was mich extrem interessiert und für das ich eine sehr große Leidenschaft hege. Und dementsprechend ist auch sind auch die verschiedenen Themenbereiche mannigfaltig, die interessant sind. Und ich glaube, dass man gerade bei so einem Sachbuch sich schon auch so die Kernbereiche, Historie zum Beispiel, Regeln und so, das sind so Dinge, die müssen da irgendwie rein. Dann versucht man die einigermaßen anschaulich und wenig mit wenig Staub belegt sozusagen umzusetzen. Und dann beginnt der harte Kampf mit der Redaktion, dem Verlag, was man reinnehmen darf und wo man sich austoben darf. Und da interessiert mich vor allen Dingen auch gerne genau das, was eben auch schon angesprochen wurde, so ein bisschen das Abseitige und das, was so ein bisschen neben der ganz großen Showbühne, die wir alle kennen und die sicherlich auch viel Faszination ausüben, stattfinden. Und da bin ich froh um jeden staubigen Aschenplatz, der es ins Buch geschafft hat.
Anders als die anderen Bücher auf der Shortlist ist deins ja kein belletristisches, sondern ein Sachbuch. Das heißt, du konntest dir nicht eine Geschichte ausdenken und deine Fantasie spielen lassen, sondern du musstest Fakten zusammentragen. Wie hast du recherchiert? Woher kommen deine Informationen?
Ich gucke den ganzen Tag Fußball. Das ist schon mal ein super Recherchetool. Ansonsten steht mein Regal voll mit anderen Fußballbüchern. Ich scheue mich auch nicht vor dem modernen Tablet und vor dem Internet. Ich glaube, da gibt es mannigfaltige Recherchemöglichkeiten. Aber das meiste natürlich einfach erleben, also Fußball erleben. Und zwar in großen Stadien wie auch in kleinen. Und so oft es geht, versuche ich tatsächlich einfach am Platz zu sein. Mit selber kicken geht so halb gut. Da waren eben schon mal so zwei linke Füße im Spiel. Das könnten meine gewesen sein. Aber ansonsten gucken, was geht. Ich bin immer wieder erstaunt, dass mich nach Freitags- und Samstagsspielen die Spiele am Sonntag immer noch interessieren, aber ich gucke sie mir an und ich gehe auch sehr gerne zu Amateurplätzen und zu Kinder- und Jugendspielen auch und ich glaube, da ehrlich gesagt kriegt man die meiste Inspiration und da kommt so das meiste Feuer her, selbst wenn es um Sachthemen geht.
Du hast ja selber lange im Kinder- und Jugendsport gearbeitet und du engagierst dich auch bei Leseworkshops. Was merkst du bei den Kindern, wenn die lesen, wie die lesen? Was fällt dir da auf?
Also vor allen Dingen, was ganz toll ist, ist dann immer zu sehen, dass das wirklich auch ankommt bei denen, für die es gemacht ist. Weil meine Leidenschaft ist die eine und das Schreiben ist das andere und ich kann mir denken, was ich glaube, dass das eventuell ankommen könnte. Aber das Tollste ist selbstverständlich, wenn dann da eine Gruppe von Kids sitzt und es sind sowohl Mädels als auch Jungs, die da drin blättern und man merkt, aha, die interessiert das tatsächlich und die kommen damit tatsächlich so, das kommt da so an, wie ich mir das erhofft habe und vorgestellt habe. Und ich glaube, das ist eben auch schon ganz oft angeklungen. Ich glaube, dass tatsächlich, dass es so ist, dass die Leidenschaft fürs Lesen und die Leidenschaft für Bücher vor allen Dingen logischerweise auch über die Themen kommt. Und Fußball ist da einfach ein sehr großer Türöffner in die Bibliothek sozusagen. Und das ist dann schön, wenn man sieht, dass es irgendwie auch funktioniert und dass es ankommt.
Steht für dich in nächster Zeit noch ein Fußballbuch an, das du verfasst?
Das Gute ist ja, dass beim Fußball immer wieder eine neue Saison kommt. Deshalb braucht man zum Glück auch immer wieder ein neues Lesefutter. Und da muss zum Beispiel dieses wunderbare Ding da oben neu gemacht werden. Nicht, weil Thomas Müller jetzt keine Tore mehr schießt und deshalb nicht mehr aufs Cover darf, sondern weil ja im nächsten Jahr das nächste große Turnier ansteht und dann wird also auch das Was ist was überarbeitet. Und anssonsten gucken wir mal, wer sonst so noch meine Buchstaben gerne hätte.
Eine letzte Frage. Wohin stellst du diese schöne Figur, die zu schwer ist, um sie jetzt die ganze Zeit in der Hand zu halten?
Ja.
Welchen Platz bekommst du?
Ich habe so in der C-Jugend, glaube ich, angefangen zu kicken und habe mir vorsorglich schon mal so einen riesen Trophäenschrank gekauft. Aber so nach einem Jahr habe ich dann gemerkt, ist doch nicht so ganz, dass ich das von alleine füllen kann. Aber jetzt ist schon mal ein Regal Brett ist doch schon mal gefüllt. Das war super.
Vielen Dank, Jonas Kuzinowski. Und vielen Dank Ihnen allen für Ihr Interesse und noch viel Spaß auf der Leipziger Buchmesse.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.